Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und solange ihr das macht, ein paar einleitende Bemerkungen. Letztes Jahr hatten wir ja 500 Jahre Jubiläum oder Gedenken an die Reformation von Martin Luther. Vielleicht haben einige von euch Angebote in der Region wahrnehmen können, feiern, vielleicht theologische Foren oder was auch immer. Ich bin dankbar, dass ich gefragt worden bin von der ACK in Darmstadt, wo ich aktiv unterwegs bin, könntest du nicht auch im Namen deiner Kirche an einigen Stellen mitmachen? Und ich habe es auch getan und ich bin reich gesegnet worden, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von dem Zusammensein mit anderen Christen. 1. Korinther 15 nun als Predigttext die Verse 1 bis 8. Und ich sage gleich noch, wie ich die Predigt aufbaue oder gliedere. Ich möchte also zunächst den Text lesen, ein wenig kommentieren. Ich möchte dann das Thema nennen. In einem dritten Punkt erinnere ich an Streiflichter aus der Adventgeschichte. Ich versuche im vierten Punkt praktische Anbindungen und fünftens runde ich dann ab. Nun zum Text. 1. Korinther 15, 1 bis 8. Paulus schreibt: Ich erinnere euch, Brüder, und ich nehme an, dass er die Schwestern auch meint, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten der Missgeburt. Ziemlich profiliert, was der Paulus hier sagt, nachdem er sich dann am Ende auch mit einschließt. Paulus hat es an die Gemeinde Korinth etwa 25 Jahre nach den Ereignissen, die er hier erinnert, geschrieben. Offensichtlich gab es in der korinthischen Gemeinde, mal sanft gesagt, unterschiedliche Auffassungen darüber, was die Hauptsache eigentlich am christlichen Glauben denn sei. Und damit auch, was die Hauptsache im Gemeindeleben ist. Wenn ihr euch mal was Interessantes antun wollt, meine verehrten Predigtzuhörerinnen und Predigtzuhörer, versucht mal, 1. Korinther durchzulesen an einem Stück. Das ist nicht allzu viel, aber ich habe es immer mal wieder gemacht und es macht etwas mit einem. Diese Gemeinde in Bayern hätte ich jetzt geformuliert, das war eine gescherte Gemeinde. Die hat allerlei faustdick hinter den Ohren gehabt. Und Paulus hat ihnen ziemlich klar zugepackt. Die Kapitel, die laufen ja darauf hinaus, dass er sagt, wenn in Kapitel 12, wenn es um geistliche Gaben geht, dann kann es nicht darum gehen, wer hat das meiste Sagen in der Gemeinde, Paulus oder Apostel, Apollos oder wer auch immer, sondern es geht darum, welche geistlichen Gaben sind da. Er nimmt 1. Korinther 13, dieses weltbekannte Hohelied der Liebe. In Kapitel 14 geht er auf einen vermutlich ausgeprägten Missstand ein, dass Leute, die in Begeisterung ihre Sprachsteuerung verloren haben, das als geistliche Erfahrung darstellten und dann eben das Einmünden in Kapitel 15 nicht nur, es ist ja das Kapitel der Auferstehung, nicht nur auf Stehung selber, sondern Es geht darum, was ist, heute würden wir sagen, eigentlich an Ostern passiert. Die Hauptsache, davon wir reden. Falls Paulus den Hebräerbrief geschrieben haben sollte, spricht einiges dafür, manches nicht, erinnern wir uns an diesen Text in Kapitel 8, dort im Hebräerbrief. Das ist nun die Hauptsache, von wir reden. Wir haben einen hohen Priester. Seit der Reformation, also seit diesen gut 500 Jahren, wird der Römerbrief, auch der Korintherbrief, auch andere Briefe, vor allem der Galaterbrief, als Kampfschrift benutzt. Als Kampfschrift eigentlich gegen den Katholizismus. Will sagen, gegen das, was sich im Laufe von vielen Jahrhunderten festgebissen hat. Übrigens, ich kann euch versichern, meine Erfahrung mit meinen vielen katholischen Freunden ist, dass die ihre eigene katholische, römisch-katholische Geschichte manchmal noch viel kritischer sehen als wir Protestanten, manchmal noch kritischer sich selber beäugen, bespiegeln als wir selber. Und ich finde das schon ganz gut, denn ich kann davon lernen, es täte mir auch manchmal gut, die Geschichte meiner Kirche ein wenig genau anzuschauen. Aber da komme ich später noch mal kurz drauf zurück. Paulus, ich komme zurück zu Paulus. Paulus lehnt in seinen Briefen nicht nur die Gesetzlichkeit an sich ab, also das Leben nach Formalien, das Leben ohne die Lenkung durch den Geist oder auch das Leben ohne die Klammer Erlösung. Er lehnt auch das Leben ohne Gesetz ab. Er sagt im Grunde genommen beides. Das Leben nur in Gesetzlichkeit und das Leben ohne Regelungen ist im Grunde genommen ein Vorschub für eine Art Fanatismus oder auch einfach einseitig. Ich will es positiv sagen. Paulus vermittelt uns, Glauben und Gehorchen gehören zusammen. Sie sind zwei Seiten, aber einer Medaille. Gehorsam ist das Zeichen für neues Leben aus der Erlösung. Worum geht es im ersten Korintherbrief und im Römerbrief und überhaupt bei Paulus? Ich glaube, dass es zwei Grundwahrheiten sind, die uns hier vermittelt werden. Den Leuten damals bis heute auch. Auf der einen Seite die völlige Sündhaftigkeit des Menschen, wenn er denn ohne Gott lebt. Und Sündhaftigkeit meint hier nicht nur Räubern, Stehlen, Ehebrechen und so weiter, sondern Sündhaftigkeit meint hier einfach in der Distanz vom Lebensspender Gott, in der Distanz vom Lebengeber Gott, in der Distanz vom Lebensbegleiter Heiliger Geist, in der Distanz vom geistlichen Lebensursprung Jesus Christus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die allumfassende Gnade Gottes. Nochmal, auf der einen Seite die Ferne von Gott ohne Christus, die Verlorenheit ohne ihn, die Zielverfehlung. Vielleicht erinnert ihr euch, dass das in anderen Zusammenhängen schon mal formuliert, geschrieben oder auch gepredigt worden ist. Sünde meint eigentlich am Ziel vorbeischießen. Konsequenz dieses Zielverfehlens merken wir jeden Tag. Das sind die einzelnen Tatsünden, die sich daraus ergeben. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, wie mir schon x und aber x mal gegangen ist. Wenn du daneben langst, du weißt es oder nimmst es ja meistens nicht vorher wahr, sondern meistens hinterher, wenn es schon passiert ist. Das ist doch die Wirklichkeit. Das ist dann die andere Seite, die dagegen steht. Das ist die Nähe Gottes zum Sünder mit Christus. Die Errettung des Sünders, das zielbewusste Leben. Und das bedeutet nicht, dass du nichts Schlechtes mehr tust, sondern es bedeutet, dass du Gutes tust. Dass du aus dem Glauben, aus deiner Beziehung zu Jesus heraus wirklich auch Gutes tun kannst. Manche Christen neigen ja dazu, sehr negativ zu formulieren. Ich bin ein armer Sünder, stimmt. Ich bin ohne Christus verloren, stimmt sowieso. Aber manche vergessen, dass durch den Herrn, durch den Heiligen Geist, ja doch auch manches Gutes geschieht. Und ich meine, das wäre auch ein Grund, wofür wir dem lieben Gott wirklich danken können. Ich bin bei meinem zweiten Predigtpunkt. Ich nenne das Thema und ich nenne es so: Jesus Christus ohne Wenn und ohne Aber. Oder, etwas verkürzt gesagt, gerecht durch Christus. Ihr Lieben, in 39 aktiven Predigerjahren habe ich Beobachtungen gemacht und sie haben leider nicht ganz aufgehört, seit ich im Ruhestand bin. Das hat vor knapp 6 Jahren begonnen, dass Folgendes in manchen menschlichen Köpfen so sich abspielt. Das sind Unsicherheiten, Unbehaglichkeiten, Verunsicherung bis hin zu Anfechtungen und Nöten. Ich bin seit 2 Jahren auf der Marienhöhe in dieser riesengroßen Gemeinde, bin ich Diakonieleiter. Ich versuche auch unsere Prediger, unser Predigerteam ist leider wirklich viel zu klein oder auch, sagen wir mal, zu unerfahren. Wir haben einen erfahrenen leitenden Prediger, wir haben einen jungen Kollegen, der mit Pfadfinder und Jugend komplett ausgelastet ist, und einen Praktikanten. Und ich habe meinem Prediger gesagt, ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten auch dich in der Seelsorge zu entlasten. Denn viele Leute kennen mich von früher, ich war ja 7 Jahre da. Ich war letzte Woche, nein, in der Zwischenzeit muss ich sagen, vorletzte Woche war ich bei einem sterbenden Bruder, 83 Jahre. Auf Bitten seiner Frau war ich am Montag noch einmal dort. Wir haben miteinander ein Wort gelesen, wir haben gebetet. Ich habe ihm die Hände einfach festgehalten und mit ihm gebetet. Und er ist am Dienstag, eigentlich muss man sagen, erlöst worden. Er hat sehr, sehr gekämpft. Und ja, wir haben auch über sein Sterben gesprochen. Und er wusste, dass es nicht mehr lange geht. Die Ärzte haben eine Woche vor meinem ersten Besuch, haben zusammen mit seiner Ehefrau und mit seinen Kindern entschieden, die Dialyse, die 1,5 Jahre lang lief, abzustellen. Ich weiß nicht, ob man so sagt, einfach zu beenden. Die Medikamente, die vielen, die er genommen hat, sind ausgeschlichen worden und die Palliativmedizin hat sich seiner angenommen. Ich sage das nicht als medizinischer Fachmann, ich sage das als Seelsorger. Und ich bin sehr dankbar, dass ihm bis zuletzt seine Gedanken gut geblieben sind, dass wir miteinander reden konnten. Wobei bei meinem letzten Besuch konnte er schon nichts mehr sagen, aber ich habe in seinen Augen festgestellt, er konnte den paar Worten, die ich ihm sagen konnte, konnte er folgen. Er hat das Gebet dankbar angenommen. Das kann man einem Menschen ja aus dem Gesicht ablesen. Und er hat es geschafft, auch sein Amen dazu zu sagen. Da ist bei ihm, und ich habe ihn oft besucht die letzten paar Jahre, ist von einer Unsicherheit auch eine Gewissheit der Geborgenheit entstanden. Ich danke dem lieben Gott, sowas immer wieder auch erleben zu dürfen. Seine Anfechtung, bin ich okay vor Gott? Diese Anfechtung hat aufgehört. Er war bis zuletzt geborgen. Aber viele Menschen sind mir auch begegnet, die die Frage stellen, was passiert, wenn ich sündige? Bin ich dann von Gott weg? Was ist, wenn ich sterben muss und ich bin noch nicht vollkommen? Was ist, wenn, und ich weiß nicht, ob wir in der Bibel, im Bibelgespräch noch an diesen Punkt rankommen, was ist, wenn so manches Gerücht, irgendwann wird die Gnadenzeit zu Ende sein und wenn du dann nicht vollkommen bist, dann bist du verloren, weil es dann keinen Fürsprecher mehr gibt. Die Fragen begegnen mir auch immer wieder. Was ist, wenn ich dann noch nicht vollkommen bin? Ich bin froh, dass ich manchem sagen konnte, diese Schlussfolgerung ist eine Schlussfolgerung einer Schlussfolgerung und du solltest dich schlichtweg an das Wort Jesu halten. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Interessant übrigens, ist euch das einmal aufgefallen, einer der Kerntexte des Römerbriefes, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben, ist nicht eine Erfindung des Paulus, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Habakuk. Mich hat immer gewundert, ich kann mich nicht erinnern, je im Bibelgespräch mal das Buch Habakuk studiert zu haben. Also ich für mich habe es schon gelesen, aber das Buch Habakuk bringt eigentlich so nicht so arg viel. Aber wenn es nur um dieses Textes willen wäre, ist es völlig richtig, dass dieses Buch in den Kanon des Alten Testamentes aufgenommen wurde. Ich komme zurück zu den zwei inhaltlichen Schienen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Da ist die eine Seite, und ich versuche es jetzt ein wenig praktischer noch zu machen, da ist die eine Seite für uns die Erfahrung der Erlösung. Wir nennen das Bekehrung, wir nennen es Wiedergeburt. Dass es natürlich unterschiedliches Erleben von Mensch zu Mensch ist, das liegt auf der Hand. Meine Frau hat in Namibia bei einer Evangelisation, die dort gehalten worden ist, hat als 11-jähriges Mädchen das erste Mal in ihrem Leben überhaupt etwas von Jesus, vom Evangelium kennengelernt. Und sie hat gegen ihre Adoptivmutter, die natürlich auch schon lange tot ist, sie hat gegen ihre Adoptivmutter, dort hat sie immer zu kämpfen gehabt, sie wollte zu solchen Veranstaltungen gehen. Sie wollte die Dinge lesen, die ihr damals der Bruder Engel und seine Frau, er ist in der Zwischenzeit verstorben, als Missionar gegeben hat, Lesestoff und so weiter. Und sie ist mit knapp 17 im Trinkwasserbecken auf einer Farm getauft worden, an dem Sabbat, bevor sie sonntags wieder zurück nach Deutschland ist, denn sie ist als Dreijährige mit ihrer Adoptivmutter von Deutschland nach Namibia ausgewandert. Bei ihr lief das ganz anders als bei mir. Ich bin in einem pietistischen Dorf groß geworden. Ich bin groß geworden geistlich in einer Dorfgemeinde. Ich schätze mal vielleicht halb so groß wie hier eure Gemeinde. Mein Bruder auch, den kennt ihr, zumindest einige von euch. Unsere Familie ist adventistisch gewesen. Unsere Großmutter war eine der Gemeindegründerinnen in unserem Heimatdorf. Und für uns gab es eigentlich kaum etwas anderes als Adventist sein, als im pietistischen Dorf mit den anderen Christen auf unsere Art zu leben, manchmal auch eine Trennungslinie zu machen, aber manchmal durchaus viele Dinge gemeinsam vom Glauben und vom Gemeindeleben her zu tun. Also, das sind die verschiedenen Schienen. Ich weiß nicht, und versuch mal dich rasch zu erinnern, wie es bei dir war, wie du den Weg zu Jesus die ersten Schritte gegangen bist. Es ist klar, ein Unterschied, ob ich Adventistenkind bin oder später dazu kam. Übrigens, Adventistenkind sein hat auch so seine Tücken. Ich habe vor Jahren, als ich in Bayern auf der Vereinigung Jugendarbeit gemacht habe, da bin ich mit einer Jugendstunde durch die Gruppen gezogen unter dem Titel Hilfe, ich bin Adventistenkind. Und das hat einigen sehr, sehr gut getan, weil sie plötzlich gemerkt haben, ja, ich habe da auch Altlasten, die anders sind als bei denen, die vom Evangelium keine Ahnung hatten, bis sie Adventisten wurden. Aber ich muss mich damit beschäftigen. Das Zweite ist in unserem Leben die Erfahrung des Wachsens. Wenn wir uns hingewandt haben, wenn wir das, was die Bibel uns über Hinwendung zu Jesus erzählt, wenn wir das anfangen und anwenden, dann gehen wir so erste Schritte. Und auch da ist wieder klar, bei jemandem, der wie ich in einigen wenigen Jahren schon 60-jähriges Taufjubiläum hat, ist es eine lange Zeit. Und bei dem, ich nenne nur mal eine Extremposition, bei dem, der dann neben Jesus auf Golgatha am Kreuz hing und erst in diesem Hängen verstanden hat, worum es geht, und wenige Stunden später war er tot, das läuft anders. Aber es ist beides eine Erfahrung, die uns Gott schenkt. Lebenslang das Wachsen, der Start ist der Anfang. Die Annahme dessen, was die Bibel sagt, ist der Startpunkt, und die Entscheidung, die Fakten, dieses Faktum in mein Leben hereinzulassen, hereinzuholen, ist das andere. Einfach im Grunde, aber manchmal auch verwechselt. Es ist ein Unterschied, ob ich von der Basis oder von dem Start rede und von dem Aufbau. Es ist ein Unterschied einfach zwischen Ursache und Wirkung. Es ist ein Unterschied zwischen dem Grund und dem Ergebnis. Auch in der Natur ist es ein Unterschied, ob ich an der Wurzel an einer Pflanze rummache oder an der Frucht. Es ist ein Unterschied, ob wir von der Zeugung, von der Geburt oder von dem Erwachsenwerden reden. Es ist ein Unterschied, ob wir vom Anfang sprechen oder vom Fortschritt. Ein Beispiel. Ein klassisches Beispiel der Kirchengeschichte. John Wesley, Begründer des Methodismus, mit seinem Bruder Charles zusammen im 18. Jahrhundert. Unsere Kirche steht der methodistischen Kirche rein inhaltlich, aber auch geschichtlich relativ nahe. Ich bin mit dem Methodistenpastor in Darmstadt seit Jahren befreundet. Ich habe dort auch schon gepredigt, die Hauptpredigt gehalten. Und es ist interessant, wenn ein Adventist in einer anderen Kirche predigt, dann muss er ja sich sehr genau informieren, wie die Liturgie abläuft. Ich habe es ja gut als Gastprediger. Ich komme, ich liefere meine Kinderzeit und meine Predigt ab und für den Ablauf sorgt ihr. In den meisten Kirchen sorgt der Pastor, der Verkündiger, ja auch ein Stück weit für den Ablauf. Und man muss sich erstmal genau vergewissern, wann kommt ein Gebet und welche Sprüche und diese Dinge. Kurzum, John Wesley, von dem wird berichtet, dass er mit seinem Bruder in Amerika unterwegs war zu einer Evangelisation. Und das war zu einer Zeit, als wirklich Methodisten in der Entstehung noch echt Methodisten waren. Sehr formal, sehr scharf gegenüber Fehlverhalten, sehr stringent gegenüber dem, was einem Christen wohl ansteht, was er tun muss, weil er ja Christ ist, Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Beide Brüder kehren zurück nach England und sie erzählen beide, dass sie etwas erlebt haben als ausgewachsene Evangelisten, was sie später als Bekehrung formuliert haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind zwei leibliche Brüder, zwei Theologen unterwegs, verkündigen öffentlich, rufen Menschen in die Nachfolge Jesu und sagen, aber bekehrt worden bin ich erst später. Von John wird berichtet, dass er weiterhin sehr streng predigte, nur, dass er dann den Ansatz anders genommen hat. Ellen White formuliert es so, im großen Kampf, er setzte sein strenges, selbstverleugnendes Leben fort, das nun nicht mehr der Grund, sondern die Folge des Glaubens, nicht mehr die Wurzel, sondern die Frucht der Heiligung gewesen ist. Übrigens, bei beiden Brüdern zu unterschiedlichen Zeitpunkten war die Initialzündung für ihre Bekehrung eine Vorlesung an einer kirchlichen Bildungseinrichtung, eine Vorlesung über Martin Luther und seine Aussagen zum Römerbrief. Gehorsam. Wie sieht's damit aus? Ist ja ein schwieriges Terrain unter Umständen. Ich will's mal so sagen. Und ich versuche es bewusst so zu betonen, wie ich es jetzt betone. Mein Gehorsam ist mein Gradmesser, wie intensiv meine Beziehung zu Jesus ist. Mein Gehorsam ist nicht dein Gradmesser, wie ich zu Jesus stehe. Anders gesagt, dein Gehorsam ist nicht der Gradmesser für, gestattet mir das mal so etwas hemdsärmlich zu sagen, für deinen Diakon oder deinen Gemeindeleiter oder deinen Pastor. Es ist deine Sache, zwischen Jesus und dir immer wieder hinzuschauen. Und der Gehorsam ist dafür ein guter Gradmesser. Und wisst ihr was? Ich glaube, Menschen, die sich mit der Bibel befassen, die brauchen relativ wenig Impuls von anderen Menschen, um zu begreifen, wie es bei ihnen aussieht. Natürlich brauchen wir den Impuls von außen auch. Wir haben dafür Gemeinde, wir haben Gottesdienst, wir haben Predigt, wir haben Bibelgespräch. Aber es geht letzten Endes um uns selber. Ich leide darunter, dass in Freikirchen, und meine Freunde aus anderen Freikirchen bestätigen mir das, dass wir da als Adventisten und andere Freikirchen gar nicht weit auseinander liegen. Ich leide darunter, dass wir manchmal geneigt zu sein scheinen, mit Argusaugen das Leben unseres Gegenüber anzugucken, um zu bewerten, wie weit er denn schon gekommen ist in seinem geistlichen Wachstum. Wie war das bei Jesus mit dem Balken und dem Splitter? Lassen wir es. Ich will zu meinem dritten Punkt kommen. Streiflichter aus der Adventgeschichte. Wenn ich von Charles und John Wesley spreche, sind wir ja mitten in der Adventgeschichte auch drin, denn Methodisten waren eine der Ursprungskirchen unserer heutigen Freikirche. Einige unserer Gründerväter und Mütter kamen aus dieser Glaubensgemeinschaft. Die prominenteste Dame war wohl Ellen Gould White, die damals noch Ellen Gould Harmon hieß. Ihr ist 1843 als 16-jähriges Mädchen die Mitgliedschaft in der Methodistengemeinde entzogen worden, weil sie sich den Milleriten angeschlossen hat. In den Jahren der sogenannten großen Enttäuschung, also vor 1844, 1844 selber und vor allem danach, war bei den Milleriten, das wird heute oft vergessen, war bei den Milleriten die Rechtfertigung des Sünders aus Glauben an Jesus das Mittel, was hätte ich jetzt, aber mitten kann man ja nicht steigern, also das Zentrum, das Mittelste hätte ich fast gesagt, also das Wichtigste, das Kernanliegen der Verkündigung. Man hat ihnen anscheinend damals schon gesagt, ihr mit eurem Sabbat und mit was nicht alles. James White, der 1852 noch sehr junge Ehemann von Ellen, hat geschrieben, und das war nun gerade mal 8 Jahre nach der großen Enttäuschung, ich zitiere, diejenigen, die von den Sabbathaltern behaupten, sie verließen Jesus, die einzige Quelle der Gerechtigkeit, verwürfen sein Sühneblut und suchten die Rechtfertigung durch das Gesetz, tun das entweder unwissend oder boshaft. Also James White hat sich anscheinend mit Fug und Recht dagegen Falschdarstellungen wehren müssen. Mir war interessant, als ich die Adventgeschichte daraufhin noch mal ein bisschen abgeklopft habe, dass anscheinend in unserer Freikirche seit ihrem Bestehen so alle 30 Jahre eine Art Wellenbewegung stattfindet. Denn ungefähr 30 Jahre später, 1888, da hatten unsere Vorväter, unsere Gründerväter, da hatten die eine Entwicklung genommen, und es war eigentlich höchste Alarmstimmung. 27. Generalkonferenzsitzung, Oktober, November 1888 in Minneapolis. Da wurde der Rückschritt, der Rückwärtsgang sehr deutlich. Ich will darüber nicht allzu viel sagen. Jeder von uns hat sicherlich von dieser Konferenz gelesen, gehört, was vernommen. Übrigens, die Generalkonferenz damals ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute als adventistische Generalkonferenz erleben. Ich war noch bis jetzt in meinem Leben nur auf einer einzigen, wird auch die einzige bleiben. Das war 1975 in Wien. Aber manche von euch waren vielleicht schon mal damals in Utrecht in den 90er oder auch in Amerika. Die Gesamtmitgliedschaft der Adventisten bestand oder betrug 26.000 Mitglieder. Okay, immerhin. Die Generalkonferenz hatte nach einem Bericht 91 Mittelglieder oder nach einem anderen 96. Und heute ist ein Stadion voll. Als ich dachte, warum unterschiedlich, kam mir die Überlegung, naja, vielleicht haben die einen noch die Hausmeister und die Küchenleute dazu gezählt. Also, viele Themen waren dran, aber das am stärksten debattierte war mein Predigtthema. Jesus Christus ohne Wenn und ohne Aber. Über dieses adventistische Treffen gibt es in jüngerer Zeit, ich danke Gott dafür, auch in unserem Verlag eine ganze Menge sehr sachlicher, nüchterner, auch kritischer Literatur. Man sollte die einfach mal gelesen haben, und wer im Leserkreis des Adventverlags ist, der hat diese Bücher alle bekommen. Ich nenne nur mal einige Titel. George Knight, Wenn Heilige sich streiten, oder der andere Titel, Es war nicht immer so, oder auch Adventgemeinde führt für ihre Mission. William G. Johnson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe, vor vielen Jahren war das schon, oder Das Unmögliche vollbringen, da berichtet er über seine Lebensgeschichte an der Generalkonferenz, oder das jüngste Buch, ich kann das so nur dringend empfehlen, Ist das noch meine Kirche? Und die Frage stelle ich mir auch manchmal. Alton Thompson, Sind Propheten unfehlbar, oder Jan Paulsen, Wohin steuern wir, übrigens eins der neuesten von einem Nicholas Miller, Formation, sehr, sehr gut zu lesen. Oder ein Büchlein, was unser holländischer Bruder Rainer Prinsmar geschrieben hat, und das hat anscheinend kein adventistischer Verlag getraut, sich das zu veröffentlichen, drum ist er in einen anderen gegangen, Gehen oder bleiben. Es wird jetzt im neuesten, im aktuellen Adventisten heute, wird es besprochen, und der Verlag hat entgegen mancher Widerstände von ultrakonservativen Adventisten gesagt, und wir bieten das jetzt auch an, dann müssen die Leute nicht nach England schreiben, deswegen, um das Büchlein zu kriegen. Zurück.
Ich habe bei Amazon bestellt.
Ja, dort habe ich es auch bestellt, aber in der Zwischenzeit könnte ich es ja beim Adventverlag holen, aber ich brauche ja nur eins. So, zurück zu dieser Generalkonferenz. Ellen White, und da schätze ich sie sehr, obwohl ich viele Fragen auch an sie habe. Ellen White hat 1,5 Jahre später in einem Rückblick diesen klassischen Satz im Review and Herald veröffentlicht. Sie schreibt, wir haben als Volk das Gesetz gepredigt, bis wir so dürr wie die Berge zu Gilboa waren, die weder Tau noch Regen hatten. Bei dieser Generalkonferenz gab es eine knallharte Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern und der gewählten Leitung dieser Freikirche, wie sie damals war. Diese Jungs, der eine 28, der andere 33, gibt es hier zufällig jemanden, der mal gerade 28 oder 33 ist? Die haben wirklich es geschafft. Nein, Gott hat sie gebraucht, um diese junge Kirche auf die Schiene Jesu zu bringen. Ich könnte noch manches zu den anderen Ereignissen sagen, aber es fällt mir wirklich auf, so im Generationenwechsel, so alle 25, 30, 35 Jahre, haben wir eine christuszentrierte Verkündigung stärker und dann wieder die formale Verkündigung stärker. Übrigens, was meint ihr, in welcher Phase wir gerade eben sind? Ich sage es ganz offen, und ich sage das nicht, weil ich jetzt als Rentner mir eine dickere Lippe riskieren könnte als früher. Ich habe im Moment Angst und Sorge um unsere Kirche mit ihrer Leitung an der Generalkonferenz. Ich habe die Sorgen, dass wir im Moment rückfällig werden zum Formalismus, zum knallharten Einfordern nicht des biblischen, sondern des adventistischen Gehorsamspaketes. Ich habe echte Sorgen, und meine Frau und ich, fast in jeder Andacht, die wir miteinander machen, beten wir für unsere Weltkirchenleitung, weil wir glauben, erstens, es ist sowieso gut, für sie zu beten, aber weil wir glauben, dass im Moment höchste Notwendigkeit besteht, für diese Brüder und Schwestern zu beten. Und ich möchte noch einen Hinweis hier gerne loswerden. Unsere Welt ist ja voll von Veröffentlichungen in alle möglichen Richtungen. Ich habe den Eindruck, und seit ich Rentner bin, bin ich auf Facebook. Es gibt dort offizielle Seiten unserer Kirche. Und ich beobachte auch sonst auf allerlei Kanälen im Internet. Bitte genau hingucken, was wir konsumieren. Genau nachfragen, ist das was biblisch Begründetes oder sind das nur abseitige Ideen von Ultras oder Erzliberalen? Erzliberal ist jetzt gerade mal schnell meine Erfindung gewesen. Einfach aufpassen, ihr Lieben. Wir haben keine andere Wahl, als im Gebet und im Bibelstudium uns zu orientieren und zu versuchen, in die Praxis zu kommen. Und damit bin ich bei meinem vierten Punkt, praktische Anbindungen. Was bedeutet es für uns, Christ zu sein? Ich hoffe nicht, dass es für uns bedeutet, uns von unserer Kirche sagen zu lassen, was wir zu glauben hätten, uns von unserer Kirche sagen zu lassen, wie das zu laufen hat. Wir brauchen die Impulse von unseren gewählten Verantwortungsträgern, überhaupt keine Frage. Und ich kann mir das trauen zu sagen, weil ich jahrelang in Bayern war ich auch ein gewählter Verantwortungsträger. Und ich bin froh, dass ich diese Zeit überstanden habe, denn ich habe die Verantwortung sehr, sehr, sehr deutlich gespürt. Vor allem, wenn man in einem Bundesland 9 Jahre lang Jugendgruppen und Pfadfindergruppen begleitet, das ist eine Verantwortung. Nicht nur, dass auf Lagern genug zu essen da ist, sondern dass auch geistliche Speise verdaulich und verantwortungsvoll weitergegeben wird. Was bedeutet es, Christ zu sein? Ich muss nochmal Martin Luther bemühen, auch wenn das Reformationsjahr rum ist. In seiner Vorlesung zum Römerbrief, schon 1514-15, hat er etwas gesagt, wenn ich das so einfach nur die paar Gedanken in meinem Manuskript angucke, kriege ich fast eine Gänsehaut. Er sagt, Heilige, und er meint es im biblischen Sinne, nicht im katholischen Sinne, Heilige seien in ihrer eigenen Einschätzung immer Sünder. Soweit klar, nachvollziehbar, plausibel. Aber in Gottes Einschätzung sind die Heiligen die Gerechtfertigten. Okay, und dann bringt er das Pendant zu den Heiligen und er sagt da nicht, das sind die Sünder. Und er sagt auch nicht, das sind die Unheiligen. Er sagt, das Pendant sind die Heuchler. Also, ich finde das bemerkenswert. Er sagt, Heuchler sind in ihrer eigenen Einschätzung immer Gerechte, weshalb sie in Gottes Einschätzung natürlich Sünder sind. Heuchler, was ist Heuchler? Das sind die Leute, wo ich mich manchmal sehr zusammennehmen muss, um nicht zu ergrimmen, weil ich mir sage, Heuchler, das sind eigentlich die Leute, die ein Theater spielen und nicht ein normales, sondern ein frommes Theater. Und das habe ich gefressen. Luther zog den Schluss, dass der christliche Mensch immer beides ist, Gerechter und Sünder zugleich. Er hat es in diesen klassischen lateinischen Satz hineingepackt. Simul justus et peccator. Sag einmal, machst du dir das täglich bewusst, dass du beides bist? Sünder, aber gerechtfertigt? Was passiert im Herzen und im Gehirn eines Menschen, wenn er das verstanden hat? Ich bin vor Gott und von Gott gerechtfertigt durch Christus, aber ich bin immer noch Sünder. Wenn euch Menschen begegnen, die sagen, ich glaube, ich habe es geschafft, sündlos zu sein, dann könnt ihr ihm einfach sagen, und damit bist du wieder ganz schön zurückgefallen und bist daneben gelandet. Viele bildhafte und tiefgründige Beschreibungen im Neuen Testament gibt es von diesen Menschen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und vielleicht ist das euch noch so im Kopf, in älteren Luther-Übersetzungen, da ist noch das Wörtchen alles drin, es ist alles neu geworden. Das ist der Begeisterung von Luther damals geschuldet, natürlich, aber es steht nicht da. Es ist Neues geworden, aber das Alte hat auch noch ein bisschen Zugriff. Unsere Gemeinschaft, unsere Glaubensgemeinschaft, hat an der Stelle eine ziemlich präzise Deutung versucht, und zwar schon 1888 und in den Vorbereitungen dafür durch Eliot und Jones. Unsere Gemeinschaft sagt, Gerechtigkeit durch Christus hat diese zwei Ebenen. Im Englischen wird das eine die imputed righteousness genannt. Google übersetzt zugeschriebene Gerechtigkeit. In unserer Literatur wird es so übersetzt zugerechnete Gerechtigkeit. Und damit wird ausgedrückt, das ist das Geschenk Gottes an den Menschen in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, der Start mit Jesus und damit ein Zeitpunkt. Und unsere Gemeinschaft deutet auch die zweite Ebene und nennt sie imparted righteousness. Google übersetzt vermittelte Gerechtigkeit. In unserer Literatur heißt es verliehene Gerechtigkeit. Das ist die Erfahrung des Wachsens. Also, beides. Hinwendung zu Jesus und Leben mit Jesus hat die gleiche Quelle. Eben Jesus Christus. Wie war das? Ich habe es am Anfang so gedeutet. Das sind die beiden Seiten, aber einer einzigen Medaille. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen könnten, selbst dies dogmatisch zu diskutieren. Ich glaube, Luther kannte beides, wenn er es auch damals noch anders formuliert hat. Einen Hinweis haben wir von Luther. In seiner Übersetzungsarbeit und in seiner theologischen Arbeit hat er immer wieder einen Leitsatz formuliert, was Christum treibet. So war sein Ansatz in die Theologie des Neuen Testamentes hinein. Meine liebe Gemeinde, wer mit Jesus lebt, wer an ihn glaubt, der hat die Basis für die Gegenwart und für die Zukunft. Es geht um ihn im Christsein, im Gehorsam, in Formalien, in den Strukturen und im Gemeindeleben. Wenn uns das verloren geht, ist eigentlich Alarmstimmung dran. Paulus im Predigttext bringt es erst fast sarkastisch auf den Punkt. Er sagt, Christus ist dem und dem und dem und dem begegnet und so weiter und schließlich mir selbst auch. Könntest du für dich diesen Satz wirklich bestätigen? Dass du nicht nur Christus verstanden hast, dass du nicht nur Erlösung verstanden hast, sondern dass Christus dir auch begegnet ist? Wenn das nicht so ist, ich sage jetzt etwas ziemlich Schräges vielleicht, wenn das nicht so ist, dann wird Dogmatik zur Diktatur. Dann wird Bibelgebundenheit zum Biblizismus, das heißt die Bibel, als Buch, wird zum Abgott. Und Praxis ohne Jesus Christus kann zum frommen Theater mutieren. Ich erlebe das bei manchen meiner charismatisch orientierten Freunde und das gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen, zu guten geistlichen Diskussionen, dass mir schon gesagt worden ist, es interessiert mich einen Pfeifendeckel, was da in der Bibel steht, meine Erfahrung zeigt mir dies. Sag ich, da würde ich mich lieber nicht drauf verlassen. Ich glaube, dass beides zusammenkommen muss. Und übrigens, auch in unserer Gemeinde brauchen wir nicht der Gefahr erliegen, auf andere runterzugucken. Die dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft von der Gerechtigkeit durch den Glauben in Wahrheit. Das hat Ellen White gesagt, einer ihrer wichtigsten Sätze aus meiner Sicht und auch einer der ergebnisreichsten. Ich schließe. Was möchte ich heute uns mitgeben? Oder was wollt ihr heute mitnehmen? Wir leben in einer Zeit, wo einer, der vor 1,5 Jahren gewählt wurde, uns versuchen oder glauben machen will, was das Wichtigste sei. America first, hat er ja formuliert. Ich würde es gern andersrum sehen. First things first. Die ersten Dinge zuerst lassen. Liebe Gemeinde, das Wichtigste am Adventistsein ist nicht der Sabbat. ist nicht die dreifache Engelsbotschaft und ist nicht vieles andere. Das Wichtigste ist unser Herr. Und von dort her klärt sich der Rest des Lebens. Wie Luther gesagt hat, was Christum treibet. Jesus Christus ohne Wenn und ohne Aber. Oder, wie Luther es gesagt hat, als er starb, wir sind Bettler, das ist wahr. Bitte vergessen wir das nicht. Amen. Lass uns beten. Danke, lieber Herr, dass du uns eingeladen hast, dich anzunehmen, deine Erlösung zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass wir es dringend brauchen. Danke, dass uns dein Wort darauf hinweist. Danke auch, dass wir in der Geschichte der Christenheit, auch in unserer eigenen Gemeindegeschichte, die Dinge nüchtern und sachlich wahrnehmen können und auch die Gefahren sehen können. Bitte hilf du denen, die in Verantwortung berufen und gewählt sind, dass sie klar sehen, was dein Wort deiner Kirche, deiner Gemeinde sagt und dass sie die Konsequenzen auch sehen. Wir tragen sie alle in unserem Beten mit, wollen ihnen unsere Unterstützung zusagen, aber auch nicht zurückhalten, wenn wir uns Sorgen machen. Danke, Herr, für diesen Ruhetag. Ich bitte dich, segne diese Gemeinde, hilf allen, die mithelfen im Gemeindeleben. Segne diejenigen, die in verantwortlicher Position ihren Dienst ausüben. Danke, dass du uns weiter begleitest an diesem Ruhetag, dass du uns deinen Segen gibst. Amen. Amen.